war da überhaupt nicht gut drin. Und solange die Eltern dann nicht auch noch dahinterher waren, hat das dann irgendwann auch nicht mehr geklappt. Aber es gibt einen Vers, den habe ich mitgenommen. Und ich glaube, jeder von euch, der auch in der Kinderkirche oder in der Sonntagsschule oder wo auch immer war, hat auch diesen Vers auswendig gelernt. Jemand eine Idee, welchen? Johannes 3, Vers 16, richtig. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Und je nachdem, in welcher Gemeinde du aufgewachsen bist, hört er sich ein bisschen anders an. Meins war jetzt aus der unrevidierten Elberfelder Übersetzung. Aber vielleicht hast du ihn aus der Hoffnung für alle gelernt, ich weiß es nicht. Wir lesen uns ihn gleich noch einmal durch. Ich habe den nochmal mitgebracht aus der neuen Genfer Übersetzung, da fand ich das sehr treffend übersetzt. Und da möchte ich gleich mit starten, diesen Bibelvers mal ein bisschen genauer anzuschauen, was da eigentlich drin steckt für uns. Manchmal scheint dieser Vers ja schon so ein bisschen ausgelutscht, ne? Vielleicht weil man den so oft gehört hat, weil der gefühlt an jeder Straßenecke einem um die Ohren gehauen wird, man in der Sonntagsschule, in der Kinderkirche gelernt hat. Aber ich möchte da nochmal genauer hingucken, weil mich dieser Vers eigentlich ziemlich überwältigt. Wenn man sich mal ein bisschen Zeit nimmt, darüber nachzudenken, finde ich das total cool. Und ich habe die Predigt für heute mal überschrieben mit einer für alle und alle für einen. Wie versprochen, nochmal Johannes 3, Vers 16 aus einer anderen Übersetzung. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Ich habe dir schon gesagt, ich finde diesen Vers, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, darüber mal nachzudenken, finde ich den wirklich überwältigend. Da gibt es einen Gott, der aus freien Stücken seinen allereinzigen Sohn hergibt für mich. Ich scheine diesem Gott so wichtig zu sein und so wertvoll zu sein. Der hat so eine Sehnsucht danach, eine Beziehung mit mir zu führen. Und er möchte, dass ich in Freiheit leben kann. Und dafür ist er bereit, das Wertvollste herzugeben, was er hat. Ich bin genau heute vor 2 Monaten stolzer Papa geworden. Mein süßer kleiner Jonathan. Und ich genieße jeden Moment, wo ich ihn habe, wo ich ihn auf dem Arm habe, wo er auf dem Bauch liegt oder so. Das ist das Größte. Das ist so genial. Und nichts in der Welt würde mich dazu bringen, dieses Kind herzugeben. Ich habe mich kurz nach der Geburt mit einer Kollegin unterhalten. Und einer der ersten Sätze, die sie sagte, ist es doch schon erstaunlich. Da kommt ein Mensch auf die Welt. Und ich war ja nicht derjenige, der ihn ausgetragen hat. Deswegen hatte ich noch nicht wirklich die Beziehung zu ihm. Aber in dem Moment, wo er geboren wird, ist dort ein Mensch auf der Welt und du wärst bereit, ohne zu zögern, dein Leben dafür zu geben. So sehr liebt man dieses Kind. So sehr liebt man diesen Menschen. Und dann frage ich mich schon, hey, was bewegt einen Gott, seinen einzigen Sohn herzugeben? Nur damit ich eine Beziehung zu ihm haben kann. Nur damit ich in Freiheit leben kann. Und ich habe eine Geschichte mitgebracht, die ich einfach mal vorlese. Vielleicht kennt der eine oder andere die ist auch schon einen Ticken älter, aber das ist etwas, was vielleicht so ansatzweise uns ein bisschen damit hineinnimmt, was es vielleicht für Gott geheißen haben muss, seinen Sohn zu geben. Weil ich glaube, uns hilft das manchmal, wir müssen ja immer so menschliche Vergleiche ziehen und herholen, weil das, was im Himmel passiert, das Himmlische, können wir gar nicht so richtig erklären. Lehnt euch zurück, versucht mal in diese Geschichte ein bisschen einzutauchen und ein bisschen auch von Gottes Herzschlag damit zu kriegen. Der Tag ist vorbei, du fährst nach Hause. In den Radionachrichten hörst du einen kurzen Bericht über ein Dorf in Pakistan, wo ein paar Einwohner plötzlich auf sonderbare Weise an einer Krankheit verstorben sind, von der noch niemand etwas gehört hat. Es ist keine Grippe, 3 oder 4 Menschen sind tot. Das ist interessant für die Wissenschaft. Man schickt ein paar Doktoren dorthin, um die Sache zu untersuchen. Du denkst nicht weiter darüber nach, aber als du am Sonntag nach der Gemeinde nach Hause fährst, hörst du einen neuen Bericht im Radio. So sind es jetzt nicht mehr 3 Dorfbewohner, sondern 30.000. An diesem Abend kommt es im Fernsehen. Die Abendnachrichten bringen einen kurzen Bericht. Niemand hat bisher etwas von dieser Krankheit gehört. Als du am Montagmorgen wach wirst, siehst du, dass es mit großen Schlagzeilen in der Zeitung steht. Aber jetzt betrifft es nicht nur Pakistan, es betrifft auch Indien, Afghanistan, Iran. Und bevor du weiter nachdenken kannst, hörst du diesen Bericht überall. Und man nennt es die geheimnisvolle Krankheit. Tags darauf kommt der Präsident von Frankreich mit einer Ankündigung, die ganz Europa aufschreckt. Er schließt die Grenzen. Keine Flüge mehr aus Indien, Pakistan oder irgendeinem anderen Land, in dem die Krankheit gemeldet wurde. An diesem Abend siehst du dir die Nachrichten an, bevor du zu Bett gehst. Dein Herz schlägt bis zum Hals, als du eine französische Frau in der Sendung sagen hörst, es liegt ein Mann in einem Krankenhaus in Paris, der an der geheimnisvollen Krankheit sterben wird. Sie ist also auch nach Europa gekommen. Panik bricht aus. Soweit man weiß, merkt man erst nach einer Woche, dass man diese Krankheit hat. Danach hat man 4 Tage lang seltsame Erscheinungen am Körper, dann stirbt man. England schließt seine Grenzen, aber es ist zu spät. Auch da schlägt die Krankheit unbarmherzig zu. Es ist Dienstagabend, als der Präsident von Amerika die folgende Ankündigung macht. Keine Flüge mehr aus Europa und Asien, weil dadurch eine Gefahr für die Volksgesundheit besteht. Wenn Familienmitglieder dort sind, sei das bedauerlich. Sie können nicht hierher kommen, bevor ein Heilmittel für diese Krankheit gefunden ist. Binnen 4 Tagen ist die ganze Welt in eine unbeschreibliche Panik gestürzt. Menschen fragen hysterisch, was wohl passiert, wenn die Krankheit bei ihnen ausbricht. Geistliche Würdenträger verkündigen, es sei eine Strafe Gottes. Am Donnerstagabend bist du in einer Gebetsstunde im Hauskreis, als jemand hereingerannt kommt und schreit, stellt das Radio an, stellt das Radio an. Die Menschen hören gebannt auf den Radiobericht. 2 Menschen liegen in der Universitätsklinik Frankfurt. Auch sie sterben an dieser geheimnisvollen Krankheit. In ein paar Stunden weiß es jeder im Land. Wissenschaftler arbeiten 24 Stunden am Tag, um ein Gegenmittel zu finden. Aber nichts wirkt. Überall in Deutschland dringt die Krankheit vor, von Hamburg über Hannover bis München. Auch in Amerika ist die Krankheit inzwischen ausgebrochen. Und dann kommt plötzlich ein Bericht in den Nachrichten. Der Code ist geknackt. Es kann ein Heilmittel gefunden werden. Es muss aus einer Blutprobe von jemandem hergestellt werden, der noch nicht mit der Krankheit infiziert ist. Über alle Radiostationen und Fernsehkanäle werden die Menschen aufgerufen, ins nächste Krankenhaus zu gehen, um ihr Blut untersuchen zu lassen. Die Menschen gehen in Massen in die Krankenhäuser, um diesem dringenden Aufruf nachzukommen. Als du mit deiner Familie am späten Freitagabend im Krankenhaus ankommst, stehen dort schon lange Schlangen. Krankenpflegepersonal und Ärzte stechen in die Finger und kleben kleine Etiketten auf die Proben. Deine Familie ist schon dran gewesen. Du wirst gebeten zu warten, bis dein Name aufgerufen wird und du nach Hause gehen kannst. Plötzlich kommt ein junger Mann gerannt, der schreit und mit einem Papier wedelt. Er ruft einen Namen. Du kannst es nicht verstehen. Wieder ruft der Mann. Dann zieht dich dein kleiner Sohn an der Jacke und sagt, Papa, das bin ich. Bevor du kapierst, packen sie deinen Sohn und nehmen ihn mit in ein Behandlungszimmer. Sein Blut ist sauber, sein Blut ist perfekt. Wir wissen sicher, dass er die Krankheit nicht hat. Wir denken, dass er die richtigen Bluteigenschaften hat. 5 angespannte Minuten später kommen Doktoren und Krankenschwestern. Sie weinen und umarmen sich gegenseitig. Manche lachen sogar. Es ist zum ersten Mal seit einer Woche, dass du jemanden lachen siehst. Ein alter Doktor kommt auf dich zu und sagt, vielen Dank, mein Herr, die Bluteigenschaften Ihres Sohnes sind optimal. Es ist sauber, es ist rein. Wir können das Gegenmittel herstellen. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Jeder jubelt und ist froh. Dann kommt der alte Doktor auf dich und deine Frau zu und sagt, können wir sie eben mal sprechen? Wir waren uns nicht im Klaren darüber, dass der Spender ein Minderjähriger ist und wir brauchen dazu ihre Unterschrift. Du beginnst zu unterschreiben, als du plötzlich siehst, dass die Anzahl an Blutfläschchen, die abgenommen werden muss, nicht eingetragen ist. Wie viele Flaschen? Da verschwindet das Lächeln des alten Doktors und er sagt, wir hatten keine Ahnung, dass es sich um ein kleines Kind handelt. Wir waren darauf nicht vorbereitet. Wir benötigen sein ganzes Blut. Begreifen Sie denn nicht? Wir sprechen über die ganze Welt. Bitte unterschreiben Sie. Wir alle haben es nötig. Aber können Sie ihm keine Bluttransfusion geben? Wenn wir sauberes Blut hätten, würden wir es tun. Würden Sie unterschreiben? Bitte. In eisiger Stille unterschreibst du. Dann sagen Sie, wollen Sie noch einen Moment zu Ihrem Sohn, bevor wir beginnen? Kannst du zurückgehen in den Raum, wo er auf dem Tisch sitzt und sagt, Papa, was wird hier gemacht? Kannst du seine Hände fassen und sagen, Junge, ich habe dich ganz lieb und ich werde aufpassen, dass niemals etwas mit dir passiert, was nicht unbedingt notwendig ist. Verstehst du das? Und als der alte Doktor zurückkommt und sagt, es tut mir leid, wir müssen anfangen, überall in der Welt sterben Menschen, kannst du dann hinausgehen? Kannst du weggehen, während dein Sohn fragt, Papa, Papa, warum hast du mich verlassen? Mich selber bewegt das, weil das, glaube ich, so ein bisschen von dem mal widerspiegelt, was Gott vielleicht empfunden hat. Gott saß da ja nicht irgendwie und hat gesagt, oh, ich gebe meinen Sohn, ich gebe den einfach weg, sondern ich glaube, dass Gott das geschmerzt hat, das Größte und Wertvollste, was er hatte, seinen einzigen Sohn zu geben, für uns Menschen, für dich, für mich, und diesen einzigen Sohn am Kreuz hinrichten zu lassen. Welche Dimension muss diese Liebe haben, die sich in solch einer Tat ausdrückt? Es hat Gott alles gekostet, uns frei zu machen, unsere Freiheit zu erkaufen. Gott hätte seinen Sohn ja nicht auf diese Welt schicken müssen. Niemand hat ihn dazu gezwungen, sondern er hat es aus Liebe zu uns Menschen getan. Gottes Herz schlägt für uns Menschen, schlägt für mich, schlägt für dich, schlägt für deinen Sitznachbarn, schlägt für deine Schwiegermutter, schlägt für deinen Chef, schlägt für jeden. Gott gab den einen für uns alle. Und auch Jesus selbst hatte ja auch die Wahl. Der war ja nicht gezwungen, das zu tun. So, der Vater hat es gesagt und deswegen tut der Sohn das. Sondern auch Jesus hat sich selber dazu entschieden und hat gesagt, ich liebe dich und deswegen gebe ich mein Leben hin. Johannes 10, Vers 17 und 18. Der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hergebe. Ich gebe es her, um es wieder zu empfangen. Niemand nimmt es mir. Ich gebe es freiwillig her. Ich habe die Macht, es herzugeben und ich habe die Macht, es wieder zu empfangen. Jesus wurde hingerichtet, wurde ans Kreuz geschlagen, aber die Leute hatten ihm nicht die Macht über sein Leben. Das hat er freiwillig getan. Und auch im größten Spott, als er am Kreuz hing, als er verspottet wurde, als die Leute auf ihn gezeigt haben, gesagt, weißt du was, steig doch herab. Ganz ehrlich, ich glaube, jeder von uns wäre in dem Moment herabgestiegen und hat gesagt, ich zeig's dir gleich. Aber Jesus hat das ausgehalten, weil er dich gesehen hat, weil er mich gesehen hat, weil er wusste, was das heißt, wenn er das nicht tut, dass wir niemals in Freiheit leben werden. Das heißt, es war der gemeinsame Plan von Vater und Sohn, uns Menschen von der Macht der Sünde zu befreien, uns einen Weg anzubieten, dass wir diese Beziehung Gott-Mensch wieder erleben können. Der Grund unseres Lebens ist es, Beziehung zu Gott zu haben. Und genau das wollte Gott wieder möglich machen. Ein Leben in Verbindung mit ihm zu führen, bei dem wir aufblühen und uns gut entfalten können. Vater und Sohn haben diesen Plan erfüllt, um uns das zu ermöglichen, um wirklich leben zu können. Und nicht nur unsere Schuld zu bezahlen, auch das, Jesus war ja auch das Opfer für all das, was wir verbockt haben, sondern ein Leben in Freiheit zu ermöglichen, die Macht der Sünde zu zerstören. Nicht nur das, was wir verbockt haben, nicht nur unsere Sünde, das, was wir getan haben, sondern die Macht der Sünde, das, was dein Leben immer und immer wieder zerstören wird. Die Sünde, die dein Leben kaputt machen will, die das Schlechte sucht, die das Gegenteil von Liebe ist, diese Macht hat Jesus am Kreuz ein für alle Mal zerstört. Und in dem Moment, ja, Amen, das ist die größte Liebestat, die jemals auf der Erde geschehen ist. Und in dem Moment, wo ich mich entscheide, mit Jesus zu leben, bekomme ich das ewige Leben. Ein ewiges Leben ist ja nicht, nach dem Tod geht es weiter und es hört niemals auf, sondern ein ewiges Leben bedeutet eben, nicht mehr gebunden zu sein von all dem Schlechten, sondern ein Leben in Freiheit führen zu können. Deswegen kam dieser eine für uns alle. Ich habe ja gesagt, die Predigt heißt einer für alle und alle für einen. Das heißt, auch hier gibt es dann jetzt den zweiten Teil in der Predigt. Und da möchte ich mit euch ein kurzes Gleichnis lesen aus Lukas 15. Das erzählt Jesus den Pharisäern. Und dort sagt er, oder nehmt einmal an, eine Frau hätte 10 Drachmen und würde eine verlieren. Würde sie nicht eine Lampe anzünden und das ganze Haus auf den Kopf stellen, bis sie sie gefunden hätte? Jesus malt den Pharisäern hier so ein Bild vor Augen von einer Frau, die 10 Silberstücke hat. So eine Drachme habe ich da unten mal abgebildet. die verliert diese eine, 10 Stück hat sie, eine verliert sie. Und sie stellt das ganze Haus auf den Kopf, setzt alles in Bewegung, holt ihre Oldschool-Tasten und Taschenlampe raus, geht in die Ecken, leuchtet das aus, guckt auf dem Lehmboden, leicht konnte man das da irgendwie mal festtreten, sucht alles ab, stellt wirklich das ganze Haus auf den Kopf, um diese eine einzige Münze da wiederzufinden. Und ich denke, jeder von euch hat irgendwie schon mal was verlegt, hat irgendwie was verloren, sei es irgendein wichtiges Dokument, den 50-Euro-Schein, den Autoschlüssel, was weiß ich. Ich glaube, jeder von uns kennt das. Manche verlieren auch ihren Kopf und wissen nicht mehr, wo der war. Oder du sitzt abends im Wuppertal, willst am nächsten Morgen in den Flieger steigen und merkst auf einmal, wo ist der Reisepass, Mist. Schöne Geschichte. Und du beginnst auf einmal alles in Bewegung zu setzen. Du brauchst dieses eine Ding. Du fokussierst dich voll darauf. Du willst genau dieses eine. Das muss wieder herkommen. Und die Frau hat alles in Bewegung gesetzt, um diese eine Münze wiederzufinden. Vielleicht, weil sie nach dem Motto gelebt hat, wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. Vielleicht, weil es einfach lebensnotwendig für sie war. Also es war ja keine Seltenheit, dass man in der damaligen Zeit wirklich so von der Hand in den Mund gelebt hat. Ja, das, was ich heute verdient habe, habe ich morgen in Essen umgesetzt. Aber vielleicht hat Jesus in diesem Gleichnis die Zahl 10, also die 10 Drachmen, nicht ganz zufällig gewählt. Wenn man sich das nämlich mal anguckt, dann stecken da manchmal so kleine, schöne Botschaften hinter, die vielleicht den Leuten bewusst gewesen sind, vielleicht auch nicht. Weiß ich nicht, ich finde es trotzdem ganz spannend, da mal drüber nachzudenken. Denn in Palästina war das so, dass eine Ehefrau an ihrem Kopfschmuck zu erkennen war. Und der bestand aus 10 Silbermünzen, die an einer Kette zusammengebunden war, was sie sich auf den Kopf getan hat. Also vergleichbar mit unserem Ehering heute. Und die Mädchen, die haben jahrelang gesammelt, bis sie das zusammen hatten. Ja? Also 10 Tageslöhne, was so eine Drachme war, das war richtig viel Geld. Und so hast du jahrelang gesammelt, um das zusammenzubekommen, diesen Kopfschmuck. Und dieser Kopfschmuck, der war unveräußerlich, der konnte dir nicht weggenommen werden. Also selbst wenn du Schulden hattest, gab es nicht das Recht, dir nur zu sagen, weißt du was, da hast du noch 10 Münzen auf dem Kopf oder dein Eheschmuck, um dir das dann wegzunehmen und das dann zu verhökern und dann die Schulden damit zu zahlen, ging nicht. War unantastbar. Man kann sich vorstellen, was man alles in Bewegung setzen würde, um diese eine Münze wiederzufinden. Also wenn das Teil meines Eherings da oben auf dem Kopf ist, wenn da ein Teil von weg ist, ist klar, ich setze alles in Bewegung, ich will das wiederhaben. Hat schon mal jemand seinen Ehering verloren? Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, doch, eine ganze Menge. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber da wird es peinlich, vor allen Dingen, wenn man dann zu Hause ist. Ich habe nicht meinen Ehering verloren, aber meinen Verlobungsring. Wir waren mit einer Jugendgruppe an einem See am Volleyball gespielt und irgendwann merkte ich, der Ring ist weg. Ich meine, der hat nur 25 Euro gekostet, aber das war damals, ja, so ein symbolischer Wert, das war unglaublich, das war wichtig und ich mochte gar nicht nach Hause. Ich bin dann 40 Kilometer nach Hause gefahren, habe zu Hause mir so ein kleines Sieb geholt, bin da wieder hingefahren und habe dann im Wasser mit Taucherbrille und Schnorchel versucht, den ganzen Sand da zu durchkämmen, um diesen einen Ring wiederzufinden. Als dann dunkel wurde, war dann mir auch klar, nein, das wird wohl nichts mehr. Vor allen Dingen, wenn man die Stelle nicht so genau abgrenzen kann, wo denn das Ding wohl gelandet ist. Auf jeden Fall, du setzt alles in Bewegung, um dieses eine Teil wiederzufinden. Und so diese Frau auch. Alles hat sie eingesetzt, um das wiederzufinden. Ich meine, die Frau hätte ja auch sagen können, hey, was, ich habe doch 9 von 10, das ist die Mehrzahl, das reicht doch eigentlich, fällt doch vielleicht auch niemandem auf. Ist doch egal, wenn da einer fehlt. Aber das tut sie nicht, weil dann etwas fehlen würde, etwas sehr, sehr Entscheidendes. Es ist eben nicht vollständig und deswegen stellt sie das ganze Haus auf den Kopf, setzt alles in Bewegung, um diese eine Münze zu finden. Und so eine Münze ist ja ersetzbar. Also ein Ring ist ersetzbar, kaufst halt 9. Aber ein Mensch, der nicht zu Gott findet, und genau das symbolisiert dieses Gleichnis ja, ist nicht ersetzbar. Gottes Herz blutet, wenn ein Mensch verloren geht. Denn dafür hat er das Größte, was er hatte, seinen Sohn Jesus gegeben. Es ist ihm nicht egal, wenn der ein oder andere verloren geht. Gott liebt die Neun, aber er sucht den einen. Manchmal kann man bei uns Christen, glaube ich, so ein bisschen, oder man kann uns manchmal dabei ertappen, ich weiß nicht, wie dir das geht, vielleicht ist es bei dir nicht so, wie wir so denken, ach, weißt du was, Gott sitzt da im Himmel, guckt auf Oldenburg und umzu und denkt sich, ach, so insgesamt gibt es ja 1000 Christen oder keine Ahnung wie viele. Das ist doch schon ganz ordentlich. Aber Gott sitzt nicht mit den Neunen im Kreis, sondern er setzt alles in Bewegung, um den einen zu finden. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Gott möchte, dass Gott will, dass wir auch alles in Bewegung setzen, alles in unserer Macht Stehende tun, um den einen zu finden. Dass wir dem Priorität einräumen, den einen zu finden. Und der eine ist vielleicht mein Nachbar, der eine ist mein Arbeitskollege, der eine ist der Kollege im Sportverein, der eine ist mein Ehepartner, der eine ist der alte Mann auf der Parkbank, der eine ist der Alkoholiker in der Bushaltestelle, der eine ist der Bürgermeister und der eine ist die Frau an der Kasse. Für diesen einen gab Gott das Liebste, was er hatte. Für diesen einen gab Jesus sein Leben. Und ich bete dafür, dass Gott uns seinen Herzschlag für den einen implantiert. Und seine Sehnsucht, dass Menschen zu ihm nach Hause finden, immer mehr auch unsere, immer mehr auch meine Sehnsucht wird. Und ich finde Vers 9 und 10, die dann folgen, richtig genial. Und wenn sie sie gefunden hätte, würde sie nicht ihre Freundin und Nachbarin rufen, damit sie sich mit ihr freuen, dass sie ihre verlorene Münze wiedergefunden hat? Genauso herrscht Freude bei den Engeln Gottes, wenn auch nur ein einziger Sünder bereut und auf seinem Weg umkehrt. Weißt du, was im Himmel abgegangen ist, als du dich für ein Leben mit Jesus entschieden hast? Da war Party im Himmel. Da ging es richtig hoch her. Jetzt mal etwas flapsig, die Engel haben auf den Tischen getanzt und der Heilige Geist hat die Champagnerflasche aufgemacht. Die haben da nicht einfach nur rumgesessen und Gott hat nicht einfach nur gesagt, ach, hey, schön, einer mehr. Der hat das Liebste, was er hatte, dafür gegeben. Also überleg dir mal, wie sehr Gott dich eigentlich schon lieben muss. Wie sogar mich liebt, wenn er das Beste, was er hat, dafür hergibt. Es ist Gottes größtes Herzensanliegen, dass Menschen zu ihm finden, mit ihm leben. Und in dem Moment, wo sie sich dafür entscheiden, bricht im Himmel Jubel aus. Und ich weiß nicht, wie du dir diesen Jubel vorstellst. Und ich habe ja schon gesagt, manchmal brauchen wir so menschliche Vergleiche. Ich habe mir einen rausgesucht, vielleicht magst du mal das Video anschmeißen. Man fiebert, Gott sitze und fiebert und im entscheidenden Moment bricht im Himmel Jubel aus. Und da 13. Minute.
Schöne.
Dankeschön. Reicht, glaube ich. Wir erinnern uns alle wieder an diesen Moment, wie wir dort alle standen. Ich glaube, Freude im Himmel ist nicht irgendwas Passives, sondern ich glaube, da passiert wirklich was. Ich glaube, dass Gott sich unendlich freut und das ist ein lächerlicher Vergleich letztendlich. Aber Gott freut sich über jeden Einzelnen. Und wir haben da gesehen, es hält niemanden mehr auf den Rängen. Alle stehen auf, alle jubeln, ganz Deutschland ist hochgehüpft. Selbst die Bundeskanzlerin ist aufgestanden und hat fein geklatscht. Unser Bundespräsident hat die Arme hochgerissen. Und ich glaube, auch wir dürfen das in jedem Moment, wenn wir Taufe feiern, finde ich das so genial. Wenn Menschen sich in unseren Gottesdiensten dafür entscheiden, mit Jesus zu starten, ihr Leben, dann sind das Momente, wo wir feiern dürfen, wo das mega, mega genial ist und wo wir das gemeinsam feiern können. Und ich möchte diese entscheidenden Tore, ich nenne es mal so, diese Momente möchte ich erleben. Und ich glaube, wir sollten dafür bereit sein, das Haus auf den Kopf zu stellen, in jeder Ecke zu suchen, weil das bei Gott Priorität hat, den einen zu finden. Wir alle für den einen. Das heißt nicht, dass die 9 anderen egal sind, ganz und gar nicht, aber wenn du zu den 9 gehörst, hast du den entscheidenden Schritt schon getan. Ich bin schon wieder gefunden worden. Der Himmel ist meinetwegen schon im Jubel ausgebrochen. Und jetzt bin ich Teil des Suchpersonals, jetzt bin ich Teil des Teams und nun will ich meine Lebensspielzeit dafür einsetzen, dass noch mehr Tore fallen, damit im Himmel Jubel ausbricht. Und es geht nicht darum, dass ich ein schönes Spiel hinlege. Es geht nicht darum, dass ich möglichst oft den Ball habe. Es geht nicht darum, dass ich die tollsten Flanken schlage. Sondern es geht allein darum, das einzige Ziel ist es, das Tor zu machen. Das ist das, was am Ende zählt. Das ist das Entscheidende. Das muss Priorität haben. Gott liebt deinen Nachbarn, deinen Arbeitskollegen, meinen Nachbarn, meinen Arbeitskollegen, deine Freunde und Kollegen so sehr, dass er seinen einen Sohn dafür gegeben hat, das Liebste, was er hatte. Und vielleicht fangen wir einfach wieder an oder fangen wieder an oder intensivieren das, für Menschen zu beten, weil sie Gott wichtig sind. Dann wird es wahrscheinlich nicht auf einmal plopp machen und dein Nachbar wird Christ, aber ich werde anfangen, dass sich mein Leben mehr an seinem ausrichtet, dass ich mehr Interesse an seinem Leben habe. Die Antwort auf so manches Gebet bin meistens ich selber. Unser Denken, unser Handeln verändert sich, weil uns Menschen auf einmal wichtig werden. Ihr Leben ist uns nicht egal, sondern wir interessieren uns für ihre Geschichte, für ihre Probleme, für ihr Leben. Fang an zu beten, lass dir Menschen von Gott aufs Herz legen, investiere Zeit in diese Beziehung. Jesus hat mit diesen Menschen gegessen. Was hindert uns daran, auch mal wieder Menschen zum Essen einzuladen, wenn wir nicht kochen können, machen wir einen Weinabend. Und dann den Menschen zuzuhören, ihre Geschichte zu hören und erst dann unsere zu erzählen. Ich habe diese Woche einen Text gelesen von unserem Präses Johannes Justus vom BFP. Und er hat darüber geschrieben, über das größte Werk des Heiligen Geistes. Präses des Pfingstbundes. Da ist Heiliger Geist ja immer Thema. Das größte Werk des Heiligen Geistes. Und ich lese euch nur mal 2 Absätze vor. Er erläutert, dass die Erlösung, dass etwas Geistgewirktes ist, dass der Heilige Geist da ganz, ganz stark am Wirken ist. Die Priorität Gottes ernst nehmen. Wenn Kirchengemeinden heute von Bedeutung sein wollen, dann sollte das Werk der Erlösung auf ihrer Tagesordnung stehen. Vielleicht wäre dies sogar ein guter Gradmesser für wahre Geistlichkeit. Gerade als pfingstliche Christen haben wir das Wirken des Heiligen Geistes zu oft einseitig betont. Wir haben Wirkungen in den Fokus gerückt, die dort nicht hingehören. Deswegen finde ich es notwendig, das Werk der Erlösung über alle anderen Werke zu stellen. Es ist wichtig, die Priorität Gottes ernst zu nehmen und auf sie fokussiert zu bleiben. Das bewahrt uns vor Schieflagen. Es geht nicht darum, eine Geistwirkung herabzustufen, aber sie müssen dem eigentlichen Ziel Gottes untergeordnet sein. Er möchte Menschen retten und sie mit neuem Leben beschenken. Was genau bei der Erlösung geschieht, könnte man noch detaillierter beschreiben, indem man Begriffe wie Bekehrung, Buße, Glaube, Rechtfertigung, Wiedergeburt, Heilsgewissheit und so weiter auseinanderpflückt. Doch meine Erfahrung ist, dass das konkrete Erlösungsgeschehen logisch kaum erklärt werden kann. Denn das Übernatürliche unterliegt nicht den Regeln der natürlichen Logik. Außerdem wollen Menschen nicht nur begreifen, sie wollen erleben. Und ich denke nicht, dass wir in unseren Gemeinden ein Erkenntnisproblem haben, viel eher haben wir ein Umsetzungsproblem. Deshalb sollten wir uns fragen, was können wir tun, damit das größte Werk des Heiligen Geistes bei uns geschieht? Womit können wir das Werk der Erlösung fördern? Wie schaffen wir, die Menschen unserer Zeit, Zugänge zu dem Erlösungswerk Gottes? Wir wollen als Gemeinde den Herzschlag Gottes doch widerspiegeln, oder? Ich glaube, das wird jeder unterschreiben. Wir wollen in der FCG erkennbar alles daran setzen, dass Menschen eine Begegnung mit Gott haben können. Und erkennbar heißt, dass man etwas davon sehen kann, dass etwas erkennbar ist. Die Frau hat alles auf den Kopf gestellt, hat ihre Lampe angezündet, sie war aktiv dabei und hat es nicht dem Zufall überlassen, ob sie die Münze irgendwo wiederfindet. Aber da gibt es ja einen kleinen Haken an der Sache. Wenn man Gemeinden fragt, ob sie sich wünschen, dass Menschen sich bekehren, dass Menschen sich entscheiden, dass Gemeindewachstum geschieht, findest du keine Gemeinde, die sagt, nö, wollen wir nicht. Aber wenn es darum geht, aktiv zu werden, fallen schon mal 50% runter, glaube ich. Das sind jetzt meine Schätzungen. Und von den verbleibenden 50% sind wahrscheinlich 40, da geht es so weit, wie die eigene Komfortzone nicht angetastet wird. Wir alle mögen das Vertraute und Veränderungen machen oft keinen Spaß. Vor allem dann nicht, wenn sie mich betreffen. Warum singen wir denn nicht meine Lieder im Gottesdienst, die ich so gerne singe? Warum haben die Stühle nicht die Farbe, die ich so gerne habe? Weil es nicht um mich geht, sondern weil es darum geht, dass wir Menschen für Jesus erreichen wollen. Und deswegen singen wir die Lieder, die Mainstream sind, weil das die meisten Leute erreicht. Natürlich könnten wir auch Lieder von 1524 singen. Die haben auch tolle Texte und tolle Inhalte. Und die mögen mich vielleicht auch ganz besonders berühren. Aber da kann mein Nachbar gar nichts mit anfangen. Menschen haben bei Gott Priorität. Warum hat Jesus den Pharisäern eigentlich dieses Gleichnis erzählt? In Vers 1 bis 3... oder Vers 2 bis 3 lese ich nur. Die Pharisäer und Schriftgelehrten nahmen Anstoß daran, dass er sich mit so verrufenen Leuten abgab und sogar mit ihnen aß, also mit Sündern und Steuereintreibern. Deshalb erzählte Jesus ihnen folgendes Gleichnis. Und dann folgte das Gleichnis vom verlorenen Sohn und gleich im Anschluss dieses. Die Pharisäer nahmen Anstoß daran, dass Jesus mit solchen Leuten verkehrt hat. Die konnten nicht verstehen, dass Jesus mit solchen Leuten gerne zusammensaß. Die hatten doch einen schlechten Ruf. Die folgten nicht den Gesetzen, die waren nicht fromm genug. Das hat die Komfortzone der Pharisäer richtig angekratzt. Die Leute waren nicht fromm genug, mit denen konnte man sich nicht abgeben. Und es sollte doch um sie gehen. Sie wollten ungestört mit Jesus Zeit verbringen. Und nun waren Sünder mit dabei. Und es ging auf einmal nicht um ihre Anliegen, sondern um die anderen. Und bei Gemeinde geht es nicht darum, einen Wohlfühlort für Christen zu erschaffen, sondern eine Begegnungsstätte für Menschen mit Gott. Bei einem Wohlfühlort mit Christen passiert nämlich manchmal genau das Gegenteil. Johannes Reimer hat da mal ein schönes Beispiel für verfasst, das etwas provoziert, aber ich mag das ganz gerne. Er hat gesagt, Christen sind wie Kartoffeln. Kannst du in die Erde tun, dann bringen die ganz tolle Frucht, vermehren sich, da keimen sie auch richtig. Aber weißt du, was das Problem ist? Wenn du Kartoffeln zu lange auf einen Haufen tust und unten im Keller lagerst, fangen sie an zu keimen und sie keimen und irgendwann fangen sie an zu stinken. Das heißt nicht, dass wir nicht als Christen Gemeinschaft haben sollten, ganz und gar nicht. Aber wenn wir nur unter uns sind, fangen wir an zu stinken. Wir keimen, weil wir eigentlich Frucht bringen wollen, aber wir drehen uns letztendlich um unsere Probleme und nicht um das, was eigentlich wichtig ist. Wir kümmern uns um einmal darum, ob die Teppichfarbe uns gefällt oder nicht, als ob das bei Gott Priorität hätte. Es geht bei Gemeinde nicht darum, dass mir alles passt, dass alles nach meinen Maßstäben und Vorstellungen verläuft, sondern es geht darum, dass wir den Menschen in Oldenburg und umzu eine Begegnung mit Jesus ermöglichen. Wir alle für den einen. Und wenn die Liebe Gottes unser Herz berührt, wie kann dann seine große Liebe, nämlich der eine, die Menschen hier, nicht auch das Wichtigste für mich sein? Was ist unsere Priorität? Welche Prioritäten haben wir denn eigentlich als Gemeinde? Es geht nicht darum, dass wir uns nicht mehr um Christen kümmern, dass wir keine Bibelseminare mehr machen oder sonst irgendwas. Aber es ist eine Frage nach Prioritäten. Was liegt ganz oben? Und das sollte sein, dass Menschen den Weg zu Gott finden. Und für so eine Predigt gibt es ja immer so eine Kernbotschaft. Manchmal erwähnt man sie, manchmal nicht, manchmal versteckt. Und dann hofft man so als Prediger, dass man beim Kaffee trinken die Leute nachmittags so ungefähr das wiedergeben würden, dass sie das mitgenommen haben. Und ich habe gedacht, heute gebe ich sie euch zum Schluss noch einmal mit, so als Definition, das, was ich heute eigentlich bei euch erreichen wollte, nennen wir es mal so. Und ich bete und wünsche, dass wir uns wirklich dafür einsetzen und dass das etwas ist, was in den Adern unserer Gemeinde, unserer Gemeindefamilie pulsiert. Und etwas, was in unserer Gemeinde Priorität hat. Kernbotschaft. Also wenn euch heute Nachmittag jemand fragt beim Kaffee. Jesus hat alles für uns eingesetzt, hat sein Leben für uns gegeben, damit wir unser Leben in Freiheit führen und in einer Beziehung mit Gott leben können. Weil wir das erleben, werden wir danach streben und uns dafür einsetzen, dass Gottes Herzschlag, nämlich dass Menschen diese einzigartige Botschaft hören und erleben, auch erkennbarer Herzschlag unserer Gemeinde ist. Amen. Wir wollen uns jetzt nochmal eine Zeit nehmen, wo wir Gott vielleicht ganz persönlich darauf antworten können. Im Hintergrund spielen wir ein bisschen Musik und vielleicht gibst du Gott mal was zurück, trittst mal in Kommunikation mit ihm.